war knapp 15 Jahre, stand ein junger Mann auf der Bühne, eine junge Frau, junge Dame gegenüber und hat in ihre Augen geschaut und sie in seine Augen und haben einander versprochen, Leben lang miteinander zu bleiben, bis der Tod sie scheidet. So eine Geschichte könnte mehrmals beschrieben werden, auch unter uns, viele Ehen unter uns. Das war meine Frau und ich in Wisconsin, als wir diese Versprechungen einander gegeben haben. Ich habe zu der Zeit bei UPS gearbeitet und ich habe Mitarbeiter, die mir wirklich komisch angeschaut haben, wenn ich gesagt habe, dass ich heirate. Wieso würde jemand, junger Mann, ich war 23 Jahre alt, mein Leben so vermasseln und mein Leben ein anderes versprechen? Was für ein Unsinn. Aber ich habe das mit Freude gemacht und ich kann sagen, 1,5 Jahrzehnte später, ich habe es gar nicht bereut. Es war eine von den besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Außer Jesus anzunehmen, war das das Beste. Und wie sie mein Leben geändert hat, jemand hat mir gesagt, hey, gib uns ein paar Wochen, sie wird dich beibringen, alles beibringen. Es hat ein bisschen länger gedauert, ich bin nicht der Schnellste, aber langsam kapiere ich, wie es lang geht und bin so froh für meine Frau. Ich möchte Matthäus Kapitel 5 aufschlagen, weil heute möchten wir wieder das Thema Ehe betrachten, das Thema Ehe. Und was wir letzte Woche betrachtet haben, ist die Ehe selber. Ich möchte diese Stelle vorlesen von Jesus. Ein bisschen wiederholen. Und wirklich nur merken, was sagt Jesus hier. Wir sehen hier, Jesus spricht. Nicht als ein normaler Mensch. Er spricht in Vollmacht. Er spricht als König. Und wenn jemand mit Vollmacht redet, dann hören alle zu. Sie merken, es ist nicht nur normale Worte. Er spricht mit Vollmacht. Und Jesus sagt an dieser Stelle ab, Vers 21, er spricht von einem Thema, das Gesetz. Wenn wir das Wort Gesetz hören, denken wir, oh nein, jetzt kommen Probleme. Wer hört gern ein Verbot von jemandem? Keiner von uns. Wer freut sich, wenn wir auf einer Tür irgendwo in einem Schloss sehen, Zugang verboten? Was wollen wir tun, wenn wir so ein Schild sehen? Natürlich wollten wir schauen, ob das Schloss fest ist, ob wir reingehen können. Also es passiert von sich allein, weil wenn wir ein Verbot hören, ob es ein Zweijähriger ist oder erwachsen ist, dann genau das Gegenteil wollten wir machen. Sprich ich richtig? Also es kommt einfach in unserem Herzen vor. Und so, wenn Jesus von dem Gesetz redet, vielleicht kommt es auch in unserem Herzen erst. Aber warum würde Jesus in seiner Liebe über das Gesetz reden? Also, er hat eigentlich nicht nur seine Jüngern angesprochen hier, er hat auch Pharisäern angesprochen. Pharisäern waren ganz gebildete Theologen zu der Zeit, die hoch respektiert waren. Und die Pharisäern haben das Gesetz versucht, genau bis zum Letzten zu folgen. Also bis zum Letzten, die Buchstaben. Und so haben alle gesagt, die sind die Geistlichen. Und was Jesus kommt und sagt, ist was im Gegenteil. Er sagt in Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, weil er gegen den Pharisäern gesprochen hat, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, auch wenn ich gegen die Pharisäern rede. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und die Pharisäern haben vielleicht gedacht, ja toll, so leben wir auch, die Gesetze zu erfüllen. Aber dann sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. In Vers 20, er sagte zu dieser Menge, die so einen Respekt für diesen sozusagen geistliche Menschen hatten. Jesus sagte, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäern weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. In einem Schlag nahm Jesus diesem Pharisäern und sie wurden ausgeschlossen zum Königreich Gottes. Sie dachten, wir sind drin, weil wir die Beste sind. Und Jesus sagt, ihr müsst eine bessere Gerechtigkeit sogar als die haben. Nun, wenn wir das hören, müssen wir ehrlich sagen, dann sollten wir schon erst unseren Mut verlieren. Weil wer hätte besser Gottes Wort ernst genommen als die Pharisäern? Wenn die nicht das schaffen, habe ich keine Chance. Und mit diesem Gedanken kommt Jesus dann ab Vers 21 den Punkt. Was soll man tun, um in dem Reich Gottes kommen zu können? Und die Tatsache ist, wir werden es merken, wieder heute, du kannst selber dich nicht in den Königreich bringen. Es ist etwas, das nur eine größere Kraft in dir und mir wirken muss. Die Pharisäer haben versucht, alles zu machen, aber Jesus sagt, es ist so wie eine Tasse, eine Schüssel, der dreckig ist innen, voller Dreck, aber außerhalb ganz schön geschmuckt und weiß und rein. Und er sagte, ihr müsst erst den Inneren, innerhalb des Schüssels bereinigen. Geschwister, das schaffen wir nicht selber. Da brauchst du eine übernatürliche Kraft, und zwar Jesus selber. Deswegen spricht er von dem Gesetz, um uns zu zeigen, das schaffst du nimmer. Er sagt in Vers 21 bis 26, sprich, er wird einigen Beispiele geben, wie von dem Gesetz, wie wir das nicht schaffen können. Und das erste Gebot, das er nennt, ist, du sollst nicht töten. Wir sagen, naja, das geht eigentlich noch. Hab keine getötet, keine Bombenanschlag eingerichtet. Mit dem Gesetz, mindestens mit dem, habe ich das abhaken können. Aber Jesus sagt, ich sage euch aber, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Das heißt, du bist schon schuldig, wenn du in deinem Herzen gegen jemanden zürnst. Du hast Mord in deinem Herzen begangen. Und Jesus sagt, das ist verkehrt. Du bist ein Mörder. Er gibt dann ein zweites Gesetz. Als Beispiel. Vers 27, lese es vor. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, das ist wichtig hier, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wenn ihr einen Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. In dieser Stelle finde ich es interessant, Jesus betont die Ehe. Weil er findet es absolut wichtig. Und das war das Thema letzte Woche, ist wie wichtig die Ehe ist. Die Ehe ist Gottes Idee. Gott hat die Ehe geschaffen. Wieso würden Menschen ihr Leben lang versprechen, nur mit einem zu leben in einer Beziehung, bis der Tod ihn scheidet? Wessen Idee war das? Es war Gottes Idee. Er hat die Menschen geschaffen und er hat die Ehe für die Menschen geschaffen, als Geschenk. Und was für ein Geschenk ist das? Es ist ein Geschenk Gottes. So haben wir letzte Woche die Ehe-Definition laut der Bibel gesehen, was ist die Ehe eigentlich? Heutzutage wird es ganz redefiniert, was die Ehe überhaupt ist. Kann zwei Männer eine Ehe führen, zwei Frauen, ein Mann, drei Frauen, drei Männer, eine Frau, ein Mann mit seinem Laptop, der eine in Amerika versucht, eine Ehe durchzuführen. Ist das eine Ehe? Was ist eine Ehe? Dürfen wir es einfach alles definieren, wie sie wollen? Eigentlich nicht. Weil Gott es geschaffen hat, müssen wir von Gottes Definition ausgehen. Und er sagte, ich werde es nur kurz zusammenfassen, weil wir das letzte Woche betrachtet haben, die Ehe zwischen einem Mann, einer Frau, ausschließlich füreinander, sowohl körperlich als auch in die Gefühle, bis der Tod sie scheidet. Die Ehe ist zwischen einem Mann, einer Frau, ausschließlich füreinander, sowohl körperlich als auch in der Gefühle, bis der Tod sie scheidet. Geschwister, wir müssen von diesem ausgehen, weil Gott die Ehe geschaffen hat. Alle Abweichungen von dieser Definition sind nicht von Gott. Die Ehe ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Wieso gibt es eine Verheißung, ob es in der Kirche oder Gemeinde oder standesamtlich. Es gibt Verheißungen, die sie einander geben. Weil es ein Bund ist, Versprechungen, ein Bund zwischen zwei Menschen, zusammen zu bleiben, treu zueinander zu bleiben. Und deswegen, aus dem Grund, spricht er hier Ehebruch an. Weil Ehebruch ist ein Bruch von diesem Bund zwischen zwei Menschen. Sie haben einander ihre Treue versprochen, und jetzt wurde gebrochen, ein mit dem anderen. Und Gott findet das absolut abschreckend. Weil er weiß, was es uns antut. Wie es die Gesellschaft, wie es die Kinder, wie es anderen Schaden einrichtet. So ist Ehebruch etwas ganz Gravierendes. Und Schlimmes. Nun, Jesus aber macht einen Punkt hier. Weil wir haben von echten Ehebruch ausgesprochen, von einer Beziehung mit einem anderen, die jemand gehabt hatte, so fremdgehen, nennen wir das. Aber Jesus, ich möchte aufhören da, weil ist es nicht, was Jesus hier macht, um alles herabzuschauen, die sowas körperlich gemacht haben. Jesus sagt, Ehebruch ist etwas, das nicht nur mit dem Körper, mit den Händen, mit dem echt gemacht wird unter Menschen, sondern es ist etwas, das in dem Herzen stattfindet. Jesus sagt, ein Mann, der einer Frau in seinem Herzen, tief in seinem Herzen, keiner weiß, aber eine Frau anschaut mit Begehren für sie und sie nachgeht, möchte in seinem Herzen, ohne das andere zu kennen. Jesus sagt, das ist schon Ehebruch. Ist man schon schuldig. Was Jesus hier macht mit diesem kurzen Satz, er macht uns, wenn wir ehrlich sind, er macht uns alle schuldig. Macht uns alle schuldig. Das klingt gemein, aber wenn es die Wahrheit ist, müssen wir das erkennen. Und so ist es. Und hier möchte ich zum Punkt kommen, warum Jesus so, sagen wir mal, so uns alle schuldig macht. Auch wenn es so gemein vorkommt, müssen wir verstehen, es gibt keine andere Möglichkeit, eine Beziehung mit Gott zu haben, quasi ein Problem aufzuräumen, ohne das Problem erst einzusehen. Wenn du Krebs hast und zu einem Arzt gehst und er sagt, naja, es ist nicht halb so schlimm, es ist okay, kann dich beruhigen. Alle sagen, Krebs ist was Schlimmes, ist wirklich nicht. Es ist nur eingebildet. Okay. Geh nach Hause, mach schon Urlaub, nimm Zeit, es wird alles okay. Ist das ein guter Arzt? Wenn du Krebs hast, wenn du Krebs in der Leber hast, ist das ein guter Arzt, der einfach das so schön darüber redet? Absolut nicht. Aber wenn Gott weiß, dass in unserem Herzen Ehebruch reinsteckt, und er ist einfach schön darüber redet. Wie können wir die Lösung finden? Es ist unmöglich. Jesus sagte es so zu den Pharisäern sogar. Er sagte, ich bin gekommen, nicht die Gesunden für die Gesunden, sondern für die Kranken. Wir müssen, ich muss, du musst erst merken, dass du krank bist in deinem Herzen. Und so ist ein vollkommener Arzt, der kommt und sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, du hast ein Problem tief in deinem Herzen. Und ich kann dir die Lösung zeigen. Und dazu kommen wir heute. Ehebruch ist etwas, alle Sünde ist etwas, das in dem Herzen zu finden ist. Gut, wir wissen, die Folgen von Ehebruch begehen ist viel schlimmer als nur in dem Herzen. Es gibt schon Konsequenzen im Leben. Also wenn du, wir sagen, von dem Toten oder jemand, der tötet, wenn du sagst, hey, ich habe keine getötet, aber mein Herzen schon, dann sollte ich einfach eine Waffe nehmen und jemanden töten, weil ich habe schon mein Herzen gemacht. Darf ich es einfach tatsächlich machen? Na, es gibt Folgen, wenn du das machst. Okay. Du kommst ins Gefängnis, es wird nicht gut. Aber vor Gott ist es Sünde, hier oder hier. Beide sind Sünde. Warum würde Gott die Ehe so schätzen und so hoch schätzen? Ich möchte nur ein paar Gedanken geben, warum es so wichtig ist. Und das nur ein bisschen wiederholen. Weil Jesus, wenn Gott die Ehe gegeben hat, hat der Mann das wirklich benötigt. Also ich sage euch, Männer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber einen Monat lang habe ich allein in meiner Wohnung gelebt, bevor ich geheiratet habe. Nur einen Monat. Und das war wie die Ewigkeit für mich. Und ich war so froh, dass ich geheiratet habe. Weil ich habe es so nötig gehabt, eine Frau zu haben. Gott weiß das. Die Ehe hat Gott gemacht, weil wir Männer und Frauen, wir brauchen das. In der Ehe finden wir, was wir brauchen. Damit die Menschen sich auch Menschheit vermehren können, hat Gott die Ehe gegeben. Das sehen wir in 1. Mose 1 und 2. Auch damit das Ehepaar sich aneinander vergnügen können. Ist etwas ganz Schönes, wenn du Sprüche liest. Er spricht ganz offen, ohne Entschuldigung, über diese, auch die körperliche Beziehung zwischen Mann und Frau und wie Gott das so klasse findet und wie das so wichtig ist für die Ehe, für den Mann und für seine Frau, dass sie aneinander vergnügen können. Es ist etwas Gott wichtig und gut. Aber es gibt noch einen Punkt. Und zwar, Gott hat die Ehe geschaffen, um etwas von ihm zu zeigen. Wenn du eine Ehe hast, siehst du eine Treue zwischen einem Mann und einer Frau, Leben lang. Und was Gott sagt, ist, dass diese Ehe sollte was spiegeln, widerspiegeln. Und zwar von seiner Liebe, von seiner Treue. Wie er treu bleibt, auch wenn wir untreu sind. Das war auch im Alten Testament zu sehen, zwischen Israel und Gott. Gott hat so eine Bund mit Israel gemacht, so eine Eheschließung gemacht. Aber wie hat Israel mit Gott umgegangen? Sie waren immer wieder fremdgegangen. Sie sind immer wieder weg von Gott in dem Götzendienst. Und was für ein schlechtes Bild von der Beziehung mit Gott. Gott möchte durch die Ehe seine Liebe, seine Gnade zeigen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Ehen schätzen. Unsere Ehe schützen. Weil es geht nicht nur um ein schönes Leben mit deinem Partner zu führen. Es geht um Gott. Es geht um seine Treue, seine Liebe, dass er auch durch seine Ehe, eure Ehe, zeigen möchte. Nun, wie schlimm ist die Sünde? Jesus sagt Worte hier, die offen, na, viele Sachen in Bergpredigt sind zitiert, aber diese weniger, eher weniger. Also sie sind ein bisschen unangenehm sind. Aber ich möchte die kurz betonen, weil ich finde es eigentlich etwas absolut Wunderbares hier. Jesus sagt, Ehebruch ist etwas in dem Herzen. Und dann sagt er, wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass einzelne Glieder umkommt, denn nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Nun, ganz ehrlich, ist das nicht der schönste Verse vorzulesen? Aber was wir hier sehen, ist etwas absolut Wichtiges. Ich möchte, dass wir nicht das verpassen. Ich denke, wir lesen das und wir sind ein bisschen abgelenkt. Wir denken, boah, Auge ausreißen, wirf es von mir. Oh, nicht das schönste Bild überhaupt. Rechte Hand, abhauen, wenn es mich zur Sünde bringt. Oh, das klingt grausam. Warum würde Jesus sowas sagen? Will er wirklich, dass wir alle nach Hause gehen, eine Beile nehmen, eine Hand abhauen oder Auge ausreißen? Nicht wirklich, aber er sagt etwas absolut wörtlich. Und ich möchte euch zeigen, er sagte, wenn dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, reiß es aus. Was Jesus hier zeigt, ist etwas ganz Wichtiges. Er spricht von Sünde und er sagte, liebe Leute, die Sünde ist etwas wirklich Schlimmes. Die Sünde ist etwas wirklich Schlimmes. Wir alle merken, alle anderen Menschen sündigen, wir alle sündigen und denken, naja, passt schon, weil da alle Sünder sind, dann sind sie alle glücklich zusammen. Alle sind Sünder, Sünde ist nicht so schlimm. Aber Jesus sagt uns etwas. Er sagt, Sünde ist etwas wirklich Schlimmes. Wirklich beschädigend. Für mich. Wieder ist der gute Arzt, wenn er das einfach sagt, naja, nicht so schlimm. Krebs, nicht so schlimm, nicht halb so schlimm. Nee, es ist doch schlimm. Er sagte, dass Sünde Menschen in die Hölle bringt. Du sagst, na, das ist keine Liebe. Wieso würde Jesus etwas so Sachen sagen? Das ist so unangenehm, so über ein Thema zu reden. Wenn wir nicht bereit sind, die Wahrheit zu hören, wenn Jesus nicht bereit ist, aber er liebt dich umso mehr, weil du in seinem Ebenbild geschaffen bist. Matthäus 16, Vers 26 sagt er, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Was könntest du als Lösegeld für dein Leben geben? Nichts. Du bist Gott, so viel wert, nichts könntest du selber loskaufen. Das Einzige, was dich und mich erlösen kann, ist das Blut von dem Gottmensch. Gott, der Mensch geworden ist. Nur dieses teuren Preis könnte die Seele loskaufen. Was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Du bist Gott so viel wert. Ist das nicht unbegreifbar? Ob wir ihn lieben oder nicht, er liebt uns trotzdem. Ob Menschen an ihm glauben oder nicht, oder ihm wegwünschen, dass er nicht da ist, ein wegdrängen, er liebt ihn trotzdem. Deswegen warnt er, der Herr Jesus, uns von Sünde. Es ist so von Schlimmes. Er spricht von Hände, von Augen. Die Tatsache ist, und das kannte der Herr Jesus auch, Tatsache ist, auch wenn ich mit einem Hand so umgehen würde, würde ich immer noch sündigen. Weißt du, warum mein Herz so schlimm ist? Auch wenn ich ganz blind wäre, könnte ich immer noch in meinem Herzen sündigen. Deswegen kommen wir wieder zu dem. Du brauchst eine übernatürliche Kraft. Sünde ist etwas Schlimmes. Gottes Liebe ist unbegreiflich groß. Deine Seele ist Gott sehr kostbar. Bist du bereit, alles aufs Spiel zu setzen, um diese Erlösung durch Gott zu haben? Oder ist Sünde dir so kostbar, so wichtig, dass du nicht bereit bist, Buße zu tun und diese Liebe Gottes anzunehmen? Zweiter Petrus, Kapitel 3, wenn wir von Gottes Liebe reden, möchte uns es betonen. Was denkt Gott über uns? Ist es wirklich so, dass er uns liebt? Oder, ja, Daniel, sprichst du einfach schön reden, klingt gut, damit alle ein Wohlgefühl haben. Ich möchte, dass ihr das von Gott selber hört. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Es gibt Stellen, wo Gott wirklich in seinem Herzen uns einschauen lässt. Wo er sagte, Kapitel 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Jesus verzögert zu kommen aus Liebe zu uns. Sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Jesus möchte, dass alle zur Buße kommen. Dann warum kommen alle nicht in den Himmel? Ganz einfach. Gott zwingt keinen. Wenn sie seine Liebe nicht haben wollen, wird er sie nicht gezwungen in den Himmel bringen. Wenn sie nicht befreit von ihren Sünden sein wollen, dann gibt er denen den Wahl. Sie haben einen freien Willen. Aber sein Herz, in seinem Herzen sagt er, ich will, dass sie Buße tun, dass sie wegkommen. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4, sagte er, 2. Timotheus 2, Vers 4, eigentlich, ich glaube, es ist 1. Timotheus. 1. Timotheus 2, 4. Wo er sagte, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt eine Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt eine Wahrheit. Du kannst nicht zwei Wahrheiten haben, die einander widersprechen. Du kannst nicht gleichzeitig links und rechts fahren. Du kannst nicht gleichzeitig hoch und unten gehen. Du kannst nur eine Richtung gehen und du musst entweder für Gott oder gegen Gott. Und die Wahrheit ist, dass Jesus allein uns retten kann. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Deswegen sagte Gott, welche will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das finde ich so ermutigend. Wenn wir für Ungläubigen beten, die Jesus noch nicht kennen, dass es auch Gottes Wille ist, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist seine Wille. Und wenn wir so beten, beten wir nach dem, was er auch haben will. Und er führt Menschen zu sich. Etwas Übernatürliches. Etwas von Gott. So sehen wir Gottes Herzen. Er bringt Menschen zu sich. Und ich möchte euch nur einen Vers noch zeigen. In Römer 2. Wir werden ein bisschen früher aufhören heute. Römer 2. Vers 4. Wie bringt Gott Menschen zu sich? Wenn er nicht zwingt. Wir sagen auf Englisch, es gibt einen Begriff, wir sagen kicking and screaming. Okay? So treten und schreien. Ah! Okay. Gott macht das nicht. Wie wirkt er denn in Menschen. Römer 2, Vers 4. Wo Gott sagt hier, zu Menschen, die Jesus noch nie angenommen haben, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Verachtest du das? Und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Büße leitet. Es ist die Güte Gottes, die Menschen zur Büße leitet. So liebevoll ist Gott. Schau draußen. Die Sonne scheint. Der Schöpfer hat die Sonne scheinen lassen. Aber ist es nicht nur über die, die im Gottesdienst kommen? Haben wir nur hier Sonne? Wie ist es mit dem Nachbarn? Vielleicht gibt es einen Nachbar hier, der noch nicht an Gott glaubt. Der Gott ganz ablehnt. Sieht er die Sonne? Oder sieht er Schnee draußen? Also ganz schlimm. Er kriegt auch die Sonne. Also, er wird heute, bin mir sicher, genug zu essen haben. Er isst von Gottes Tiere, von Gottes Gemüse, atmet Gottes Luft, Gottes Güte auf den Menschen ist so unbegreiflich groß. Und er macht das, um Menschen zu ihm zu ziehen. So gut ist er. Aber wie viele Menschen werden das merken heute? Werden einfach in der Sonne stehen, sitzen, nicht Gott danken, sondern ihm fluchen, ihn ignorieren. Der Geber des Geschenkes ausdrängen von ihrem Gedanken. Gott macht das weiter. Er macht das wieder morgen, wisst ihr was? Morgen kommt die Sonne wieder hoch. Wieder gibt es Atmen, Luft, Sauerstoff, weil Gott so gut ist. Ich möchte uns fragen heute, denken wir wie Gott? Sind wir für Gottes Güte dankbar? Oder leben wir lieber nach dem Dreck dieser Welt? Wie sehen wir Sünde? Was denken wir über Sünde? Ich sage euch ganz ehrlich, wir werden schnell daran gewöhnt. Wir denken einfach nicht daran. Einfach da sündigen, dann sündigen wir selber und wir gehen leichtfertig damit um. Ich möchte uns ermutigen, diese Stelle zu nehmen von Jesus und merken, die Sünde ist etwas wirklich Schlimmes. Die Sünde wirkt wie ein Krebs, versteckt, aber es wächst. Es wächst, es wächst. Und es zerstört Menschen. Sogar Menschen, die Jesus kennen, die versteckt in Sünde leben. Ich möchte uns fragen, leben wir in unserem Herzen in Ehebruch? Weil das Thema heute ist. Machen wir das in unserem Herzen? Was mache ich mit meiner Sünde? Du sagst, ich bin süchtig. Vielleicht mit Pornografie. Vielleicht in deinem Gedanken. Gefangen. Wie kommst du raus? Nur mit Gottes Hilfe. Ich möchte dich ermutigen. Es gibt eine Lösung. Jesus möchte dich befreien, dass du nicht in diesem heimlichen Sünde leben musst. Du darfst frei sein. Dass deine Ehe geschützt wird, dass du nicht diesem Krebs in deine Ehebeziehung kommen lässt, dass du dieses Geschenk schonst. Wenn du merkst Sünde in deinem Leben und du brauchst Hilfe, ich möchte dich ermutigen. Ich weiß, wir Menschen, wir schämen uns, über Sünde zu reden, aber manchmal brauchen wir Hilfe von einem Bruder, einer Schwester. Nicht jede Gemeinde um das alles, aber mit einem Gegenüber möchte ich ermutigen, wenn du ein Problem hast, heimliche Sünde, dass du Hilfe holst. Komm auf mich zu, dass wir dann darüber reden können. Es gibt Maßnahmen von der Bibel her, wo Gott zeigt, wie du frei leben kannst. mit einem guten Gewissen, weil Jesus das auch haben will? Sind wir bereit, Maßnahmen zu nehmen, radikale Maßnahmen zu nehmen, um weg von Sünde zu kommen? Oder müssen wir unser bequemes Leben haben und uns weiter in der Nähe von Sünde, in der Gefahr von Sünde, bei dem Hochwasser uns verweilen? Oder denken wir wie Jesus, die Sünde ist so schlimm, es verdirbt Menschen, dass wir wegkommen, dass wir mit ihm gehen. Und wenn du heute da bist und du kannst gar nicht mit Jesus anfangen, möchte ich dich sagen, die Güte Gottes leitet Menschen zur Buße. Der Langmut Gottes ist sehr lang. Er hat so viel Geduld. Er hat mit mir so viel Geduld gehabt. Und es reicht auch für dich. Ich möchte dich bitten, heute, überleg mal deine Beziehung mit Jesus. Jesus, wir haben über sein Blut geredet. Jesus, der Gott war für Ewigkeit, ist auch Mensch geworden, damit er sterben konnte. Es war nur möglich, wenn er Mensch wäre. Und als Mensch hat er gelebt und hat den Schmutz und Dreck, alle unsere Sünden, stell dir vor, der ganze Dreck dieser Welt, hat er sich umarmt und genommen am Kreuz und hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Die Hölle hat er erfahren, für dich und für mich, damit wir von dem Dreck wegkommen können, damit wir rein sein können. Er nahm mein Dreck, er nahm dein Dreck am Kreuz, damit du rein und sauber leben könntest. Es ist zwar möglich, aber nur durch ihn. Glaube an den Herrn Jesus. Glaube nur. Nimm dieses Geschenk an, diese Güte Gottes. Nimm es an. Strebe dich nicht dagegen. Lass diese Güte auf dich kommen. Lass den Sonnenschein von Jesus auf dich, in deinem Herzen dich aufwärmen. Die Kälte deines Herzens aufwärmen. Damit er dich ändern, von innen nach außen. Das ist Gottes Wunsch für dich. Was für eine wunderbare, liebevolle Gott haben wir. Wir neigen uns vor ihm im Gebet. Lieber Herr, du bist so barmherzig, dass du mich in meiner Rebellion gegen dich, trotzdem bist du mir nachgegangen. Ich danke dir, Herr, dass du uns heute alle nachgehst heute. Du bist der Herzenskenner. Du weißt jeder, was er, was sie braucht. Herr Jesus, in deine Güte, wirke du in dem einzelnen Herzen. Lass sie ihren Schuld und Sünde erkennen und lass sie, Herr, sehen, wo sie das zum Kreuz bringen können und frei gehen können. Ich bitte dich, Herr, wirke du in dem Herzen. Und ich danke dir, dass du uns von der Kraft der Sünde durch dein Blut befreit hast, dass wir nicht unter dieser Sklaverei leben müssen.